Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, heute den Andreas Krüger wieder im Podcast zu haben. Lang ist's her. Damals haben wir noch ein Facebook Live zusammen gemacht. Ich glaube, es war eine der ersten Schulen, die sich getraut hat, mit mir online in der Öffentlichkeit aufzutreten, wenn ich mich nicht irre. So eine große Freude, Andreas, dass du wieder im Podcast bist. Du bist ja sicher noch erfüllt vom der Menschenkongress, der gerade gelaufen ist. Ich habe dein Interview gesehen.
Ja, sehr.
Vielen Dank auch für deine langjährige Arbeit und schön, dass du da auch eingeladen wurdest und da auch wieder eine Rolle spielen durftest. Das finde ich auch schön, was die Gabi und Erika und die dritte habe ich vergessen, wer da noch dabei ist, da auf die Beine gestellt haben. Das war wieder ein ganz toller Kongress. Wir sprechen heute so ein bisschen wieder dann über dich und die Schule und natürlich, du kommst ja in der Miasmin-Serie zu mir. Da es ja schon eine Episode mit dir gibt, werden wir die ganze Einführung, wer du bist, ein bisschen weglassen. Da kann man ja in dem YouTube, was ich unten in den Shownotes verlinkt habe, auch ganz viel schauen. Andreas hat einen ganz großen, tollen YouTube-Kanal, wo man viel lernen und staunen kann und auch im Facebook ist er sehr aktiv. Also da kann man sich, glaube ich, sehr gut über dich informieren. Gibt auch tolle Interviews. Das Letzte, was ich übrigens mit dir gehört habe, ist mit dem, ach Gott, jetzt fällt er mir ein, mit dem Coach, mit dem jungen Mann.
Marco Helmert.
Nein. Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen. Der diese Ritter und Ritterin Buch gemacht hat.
Ritter und Ritterin, meinst du Veit Lindau?
Ja, genau. Das war schon lange her, aber das habe
Ja,
ich.
mit dem hatte ich mal ein sehr, sehr schönes
Ja,
Interview, das stimmt,
es
ja.
ist mir wieder in die YouTube-Dings gekommen und habe gesagt, ach komm, das höre ich mir mal wieder an. Also insofern gibt es ja schon sehr viel über dich. Das heißt, wir versuchen uns heute möglichst nicht zu wiederholen, sondern erstmal einen Blick zu werfen, was ich nämlich schon lange im Podcast nicht mehr hatte, ist so ein richtiger Blick auf Deutschland, Homöopathie in Deutschland. Wir haben uns ja kennengelernt in der Covid-Krise, so richtig, ne? Und wie würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückschaust auf diese ganze Zeit, wie hat sich Homöopathie unter Lauterbach entwickelt?
Also, ich würde mal Folgendes sagen, dass Covid und Homöopathie für mich die größte Enttäuschung und die größte Frustration darstellt, die ich in meinem beruflichen Leben bis jetzt erlebt habe. Nicht, weil mich die Homöopathie enttäuscht hat. Ich habe hunderte von Menschen behandelt, die entweder an Covid erkrankt waren, entweder Nach-Covid-Symptome hatten, ob Post-Impfung oder Post-Covid. Ich habe viele Menschen begleitet, die sich warum auch immer für eine Impfung entschieden hatte, habe die homöopathisch begleitet. Das mache ich ja schon seit 100 Jahren, dass ich Menschen, die sich warum auch immer für eine Impfung entscheiden, homöopathisch begleite. Da bin ich ja völlig ideologiefrei, ausschließlich lösungs- und patientenorientiert. Und da habe ich einfach ganz, ganz große Wunder erlebt. Ich habe solche Wunder erlebt, wie ich fast bei wenig anderen Krankheiten Wunder erlebt habe, so dass irgendwann mal, und du hast ja auf meine magische Bibliothek angesprochen, bevor ich dann selbst, zwar nicht an Covid, aber an anderen Dingen am Ende 20 erkrankt bin und mich dann erst mal eine Weile rausgenommen habe, habe ich ja fast täglich ein Video zu dieser Problematik gepostet über Homöopathie, über meine Hinbewegung zum schwedischen Modell etc. Und bin ja da sehr attackiert worden, habe ja sogar Morddrohungen gekriegt, dass ich ein Rentnermörder wäre, weil ich die Maske in Frage gestellt habe und so weiter und so fort. Also ich habe immer gesagt, schwedisches Modell und Homöopathie, vielleicht noch ein Kampfersäckchen nach unserem einen genuinen Kollegen, den kennst du auch, der das Kampfersäckchen so damals propagiert hat. Auch ein ganz berühmter Genuiner, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Habe ich gesagt, damit hätten wir 95% der Probleme überhaupt nicht, die wir in diesem Land haben. Mit Maßnahmen, mit Kollateralschäden etc. etc. Also einerseits habe ich mit der Homöopathie während der Corona-Zeit die schönsten Erfolge erlebt. Wirklich Leute aus schwersten Corona-Sachen rausgeholt mit relativ wenigen Mitteln, die wir ja alle kennen. Ich habe so ja auf der nicht homöopathisch, naturerkundlich anthroposophischen Ebene erlebt, dass ganze Kliniken Corona-frei blieben oder nur ganz wenige oder leichte Verläufe hatten, weil sie den Leuten einfach allen Bryonia-Stannum von Avenida gegeben haben, ja. Da hat der Martin Bomart so eine ganz tolle Zusammenfassung mal gemacht zum Thema Corona und Homöopathie und anthroposophische Medizin. Aber Diese Frustration war, dass diese Welt, dieses Land und auch Herr Lauterbach, über den habe ich ja bei meinem Schattenvortrag sehr viel geschrieben, weil über Herrn Lauterbach habe ich mehrere Stunden Schattenarbeit machen müssen, weil ich so leidenschaftlich aversiv gegen den war. Es hat sich alles gelöst. Ich kann den inzwischen angucken. Ich bin in meinem tiefen Mitgefühl ihm gegenüber. Ich verstehe sogar, warum der so ist, wie er ist. Ich will ihn vor keine Tribunale mehr stellen oder, das ist alles weg, das habe ich alles durchgeattert, weil ich war wirklich leidenschaftlich aversiv gegen ihn. Und ich habe ihm immer noch zugute gehalten, dass er mit einem meiner großen Helden, mit Günter Wallroff, ja immer Tischtennis spielt. Aber dieser Mann hasst Homöopathie. Man kann das nur so ausdrücken. Mhm. Und er hat natürlich alles getan, damit diese Homöopathie gerade in dieser schweren Zeit nicht all das Wunderbare leisten kann, was sie hätte leisten können. Auch diesen ganzen miasmatischen Aspekt dieser Erkrankung, den hätten wir ja wunderbar angehen können. Also eines meiner wichtigsten Mittel für alle Post-Covid-Folgen und ist eben Luisinum. Mit dem Luisinum habe ich kleine Wunder vollbracht, ja. Oder natürlich auch Impfnosode, oder ich bin ja auch so ein kleiner Anhänger vom Heinrich Zehden, seinen C-Impfkomplex oder seinen C-Virus-Komplex sich einreiben. Da gibt es ja ganz viele wundervolle Sachen. Also da war ich sehr frustriert und da war ich auch eine Zeit lang sehr zornig, wo ich dachte, wie kann man dieses Gottesgeschenk Homöopathie so vernachlässigen? Weil die Inder, die haben es ja anders gemacht. Die haben ja teilweise Homöopathie prophylaktisch verteilt in ihren Städten, haben ja halbe Städte unter Arsen gesetzt, ja? Und da war das ja ganz großartig. Und dann hat mich natürlich in dieser Zeit ganz, ganz, ganz doll frustriert, wie viel, aber das war auch schon vorher, Gegenwind die Homöopathie auch gerade von Kreisen gekriegt hat, wo ich denke, die müssten es ja eigentlich besser wissen. Die grüne Jugend, meine grüne Jugend, ich habe mal die Grünen mitgegründet vor vielen, vielen Jahren, vor 40 Jahren hier in Berlin, da hießen so eine alternative Liste, macht einen Beschluss, dass die Homöopathie abgeschafft werden soll. Wo ich denke, wo kommen wir denn hin? Ja. Gibt es denn eine grünere, gibt es denn eine menschengerechtere Medizin wie die Homöopathie? Gibt es eine preiswertere Medizin? Nein, 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 nein. Und dann sagen die abschaffen. Ich meine, mein ganzes Leben habe ich schon sehr darunter gelitten, weil es so ein bisschen meiner politischen Überzeugung, widersprach, weil ich bin einfach bekennender Hippie und auch lange Jahre bekennender Grüner gewesen, inklusive eine große Liebe zu Willy Brandt. Aber ich habe ja jahrelang Grün gewählt und dann muss ich im Grunde erleben, dass die ich wähle, meinen Beruf abschaffen wollen und die grünste Medizin, die es gibt. Ja. Wer sich dafür interessiert, da gibt es auch ein paar schöne YouTubes von mir, wo ich mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht habe, warum man die Homöopathie oder die Naturheilkunde abschaffen will und warum die Schulmedizin so viel Angst davor hat. Ja, und das ist im Grunde so geblieben. Ich meine, natürlich gibt es jetzt diese tollen Kongresse, ob von Matthias oder von Agabi. Das ist natürlich ganz großartig. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Es gibt deinen tollen Podcast, großartig. Es gibt den tollen Podcast von der Sarah Riedel und von der Ulrike Müller, großartig. Also da ist ganz viel entstanden. Mhm. Aber gesamtgesellschaftlich war, finde ich, der Druck auf Homöopathie und Naturheilkunde noch nie so stark wie jetzt. Ich meine, dass es unserer Schule gerade nicht gut geht, das weißt du ja auch, darüber werden wir noch sprechen. Wir sind aber überhaupt die einzige Heilpraktiker-Ganztagsschule in Berlin, die es überhaupt noch gibt. Alle anderen Schulen haben schon vor Jahren letztes Jahr die letzte Tagesschule Insolvenz gemacht. Und auf dem gesamtdeutschen Markt sieht es ja nicht anders aus. Es gibt ja nur noch ganz wenige Tagesschulen, die es überhaupt gibt. Und die werden von ihren Vereinen, was große Vereine sind, massiv gesponsert. Berlin hat leider keinen großen Verein. Wir haben eigentlich eher immer unseren Verein gesponsert als Schule, solange es uns gut ging. Das ist die politische Seite. Habe ich noch eine Minute Zeit, noch mal was zur geistigen Seite zu sagen?
Ja.
Ich meine, du kennst ja meinen Herbert Fritsche ähnlich wie ich. Und Herbert Fritsche hat ja zwei Bücher geschrieben, die waren für mich Erleuchtungswerke. Einmal Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, die, ich sage jetzt mal, esoterisch-geisteswissenschaftliche Biografie unseres Meister Hahnemann. Und dann hat er noch ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben, man könnte sagen, über die Esoterik der Homöopathie, die Erhöhung der Schlange. Und da schreibt er, was eigentlich die Aufgabe der Homöopathie in dieser Welt ist, nämlich den Menschen in seiner Geistigkeit zu befreien, den Menschen wirklich, er schreibt mal, zu einem ähnlichen Heilmittel eigentlich fast, es kommt jetzt von einem jüdischen Rabbi, diesen Satz, dass der Mensch zum Heilmittel seines depressiven Gottes werden soll. Also Homöopathie viel mehr wie nur Krankheiten wegmachen, sondern wirklich ein spiritueller Einweihungsweg. Und so habe ich ja auch in meinem Leben Homöopathie erlebt. Meine tiefsten spirituellen Erlebnisse, die ich hatte, und da hatte ich eine ganze Menge, habe ich meistens mit Homöopathie. Und mein spiritueller Lehrer, Salman Shalomi Schachter, hat bei meiner Einweihung in seine Gemeinschaft mir den Satz mitgegeben, Jingelchen, die Rettung der Welt ist nur noch eine alchemistische und die Homöopathie ist die Alchemie unserer Zeit. Also das macht noch mal einen anderen Blick. Und dann kam noch was vor Corona, dass ich von einem geistigen Lehrer bei Vamos, nicht ich selbst, sondern durch einen Kanal den Hinweis gekriegt habe, dass es einen riesigen energetischen Angriff, nenne es des Dämonischen oder nenne es nach meinem hochverehrten Bruno Gröning der abbauenden Kräfte oder nenne es nach meiner geliebten Momo der grauen Männer geben wird. Und einer der Hauptangriffspunkte dieses Corona-Dämons, wenn wir es mal so nennen, wird die Homöopathie sein und alle die, die ihr dienen, weil sie eben genau die Kraft darstellt, die am stärksten das Aufbauende, das Michaelische, das Lichte darstellt. Und vor nichts haben die grauen Männer von Momo mehr Angst wie vor der Homöopathie. Und vor nichts haben die abbauenden Kräfte mehr Angst vor der Homöopathie, weil die Homöopathie befreit die Menschen, sie durchlichtet sie, sie macht sie geistig wacher. Im Rudolf Steinerschen Sinne könnte man sagen, sie macht sie immer medialer. Rudolf Steiner hat ja mal gesagt, dass wir jetzt zeitlich, genau jetzt, zu einem Zeitpunkt leben, wo ein ganz wichtiger Metamorphoseschritt stattfinden könnte, wo die Homöopathie eines der wichtigsten Handwerkszeuge ist bei dieser neuen Menschwerdung. Und darum, weil sie das wichtigste Handwerkszeug ist, glaube ich, kriegt sie auch diese heftigsten Angriffe, inklusive meines eigenen Krankwerdens, denn Ende 20. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen beleuchtet. Hopp, Marvin, du bist
Ja,
zufrieden?
ich finde das super. Und das hat auch genau die richtige Energie. Das habe ich gewusst, wenn ich dich einlade, dass wir mal wieder diese Energie auch im Podcast haben. Ich habe ja manchmal auch so eigene Folgen, wo ich mich dann sehr rein rede in diese Rage, wobei das nicht das schweizerische Temperament ist, sondern mein Berliner Temperament, wo
Ja.
das dann wieder vorkommt. Ich finde das gut, weil egal wie, wer, was, wo, aber es braucht ja genau das. Diese Überzeugungsarbeit in irgendeiner Form oder das, sagen wir mal, das Hinstehen für die Homöopathie, braucht es ja auch dringend wieder nach genau dieser Zeit, wo wir niedergemacht werden oder worden sind. Ich habe das ja aus der Schweiz verfolgt, diese ganze Sache, und war ja in der Schweiz in einem sehr komfortablen Situation, wo wir explizit sogar erwähnt worden sind als die Praxen, die offen bleiben müssen. Also wir hatten ja eine Pflicht als Therapeuten, Erstanlaufstellen zu sein. Und ich habe mich bis heute gefreut, dass in diesem Text separat erwähnt worden sind die Naturheilpraktiker und Homöopathen als explizite Praxen, die offen sein müssen als Erstanlaufstelle in der Corona-Zeit. Und die Schweiz hat ja gerade mit dem Ständeratsurteil auch nochmal alles, was da unklar war, es war ja so ein kleiner Vorstoß gerade in der Schweiz, dass Homöopathie wieder aus der Grundversicherung raus war. Das hat der Ständerat einstimmig abgelehnt, dadurch ist die Motion abgeblockt worden. Also in der Schweiz ist nach wie vor so ein bisschen eine Homöopathie-Mekka in Europa. So ist das von mir aus wirklich auch was, was ich von außen betrachte, aber als Berliner natürlich enorm mitfiebere und diesem, egal wen ich aus Deutschland interviewe, ob das Jemand aus Süddeutschland ist, Westdeutschland ist, aus Berlin ist, es spielt gar keine Rolle, sagen alle. Also vor 30 Jahren hatten wir die Hörsäle voll. 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute, die Schulen waren voll, 35 pro Klasse. Und ich jetzt mit
Josef
mehreren
Angerer
Leuten
Schule,
schon
ich habe
gesprochen habe, wo sind die alle hin? Ne?
Josef Angerer Schule, ich habe da Unterricht gemacht, die hat so einen richtigen Hörsaal, so mit aufsteigenden
Na.
Bänken. Da habe ich vor 100 Leuten gesprochen.
Ja.
Also unbeschreiblich.
Und das wollte ich mit dir heute ein bisschen sprechen. Eben, ich habe schon gemerkt, es war genau richtig, ja, die Energie stimmt. Wo sind die alle hin?
Ja, ich weiß es nicht.
Sind die denn
Also.
alle den wirklich den Böhmermanns und Bundesverdienstkreuz Ordentanten, sind die denn denen wirklich allen zum Opfer gefallen? Gucken die sich wirklich diese YouTube-Videos an und denken, das stimmt?
Also sagen wir mal so, ich habe ja immer viel auch mit Ärzten zu tun gehabt, weil in meinen Kursen waren immer Ärzte. Ich bin immer wieder auf ärztliche Fortbildungen gegangen. Meine wichtigsten Lehrer waren Ärzte. Also ich habe viele private, freundschaftliche Kontakte mit homöopathischen Ärzten. Und einer dieser homöopathischen Ärzte ist an einem Landesverband Kassierer. Und du weißt ja, dass in Berlin oder in Deutschland ganz viele Landesverbände diese Zusatzbezeichnung Homöopathie abgeschafft haben.
Genau, ja.
Furchtbar, schrecklich,
Richtig, ganz schlimm.
gewalttätig. Und der sagt, dass sie kaum ihre A- und B- und C-Kurse vollkriegen an den Unis, weil sich die Studenten wirklich fürchten, besonders auch für ihre eigene Vita, dass da vorkommt, dass sie in Homöopathiekursen waren. Also es gibt ganz viel Kontaktschuld unter den Ärzten. Wenn sie mit Homöopathie zu tun haben, sind sie irgendwie Aluhüte, halber Anarchisten. Blablabla. Also es gibt eine ganz dolle Angst, die geschürt wird vor sich mit Homöopathie beschäftigen. Das ist das eine. Und wenn man es auf so einer geistigen Ebene sieht, auf so einer eher vielleicht auch anthroposophischen Ebene, denn gibt es eben diese Widersacherkräfte, die wirklich alles bewerkstelligen, nur dass Menschen nicht in die Lage kommen, das studieren zu dürfen. Die Arbeitsämter zahlen keine Unterstützung mehr hier bei uns in Deutschland. Früher war jeder Zweite, der zu uns kam, vom Arbeitsamt gefördert. Fällt jetzt fast völlig flach. Also die Hälfte unserer Studenten waren in den letzten 10 Jahren Arbeitsamt gefördert. Die sind schon mal alle weg. Dann hat sich natürlich generell die finanzielle Lage der Menschen verschlechtert. Tatsache. Überall. Werden weniger Autos gekauft, wird weniger, also überhaupt. Und es gibt immer weniger Frauen zum Beispiel, da hatten wir früher eine Menge, die zu uns gekommen sind. Die Männer haben ihnen den Unterhalt bezahlt, die Männer haben ihnen die Schule bezahlt und die Frauen haben einfach mal 3 Jahre Pause gemacht mit ihrer Arbeit. Die Männer waren dafür, die Männer haben das bezahlt und die haben bei uns super toll eine Ausbildung gemacht. Also ich würde mal sagen, dass es den deutschen Heilpraktikerschulen so schlecht geht, wenn man mal den ganzen esoterischen Bereich beiseite lassen, hat ganz viel zu tun, A, mit absolutem politischen Gegenwind. Ich habe ein schönes Beispiel noch dafür. Und B, dass es einfach den Leuten finanziell viel, 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 viel schlechter geht. Ich habe ja meine Anamnesepreise in Covid erniedrigt, weil ich so viele Leute hatte, die einfach wenig Geld hatten oder gar kein Geld mehr hatten. Ich bin so preiswert geblieben und die Leute wundern sich immer, mein Gott, Herr Krüger, sind Sie preiswert? Sie sind ja preiswerter wie alle Ihre Schüler. Dann sagt man, naja, ich kann es mir zum Glück leisten, ich habe lange genug viel verdient, ich habe lange genug viel gespart. Ich möchte gerne preiswert sein, weil ich will ja, dass die Homöopathie eine Volksmedizin ist und hoffentlich immer noch mehr wird. Also das ist Finanzen, Politik. Und dann eben wirklich, wenn man es ein bisschen esoterisch anguckt, vor nichts hat das Unlicht oder nennen wir es nach Gröning, haben die abbauenden Kräfte. Ich liebe ja dieses Bild bei Momo, die grauen Männer, ja. Vor nichts haben die grauen Männer mehr Angst wie vor der Homöopathie, behaupte ich jetzt mal. Und damit will ich andere Einweihungswege überhaupt nicht
Ja.
werden. Aber die Homöopathie ist eben wirklich eine Medizin, die eine Form von Wirksamkeit hat. Das ist unbeschreiblich. Also nur mal ein Beispiel, weil wir ja auch ein bisschen über Miasmen reden wollen. Ich habe bei dem Kongress von Gavi diesen wirklich exzellenten Stötteler-Vortrag gehört. Wirklich exzellent, muss ich wirklich sagen. Ich finde der Stötteler sowieso ziemlich gut. Ich orientiere mich ja in meiner Arbeit, je nach Testung, auch ziemlich nach ihm, auch nach seinem Miasmenmodell. Und der hat ja DNA vorgestellt. Kannte ich bis dahin noch nicht. Hatte ich noch nie eingesetzt. Ist gerade bei mir ein ganz wichtiges Mittel. Ha, lustig. Habe ich heute endlich gekriegt. Hat Remedia echt Probleme gehabt, es zu besorgen. Heute pünktlich zu unserem Interview abgeholt. Desribonukleinsäure LM4. Werde ich jetzt einsetzen nach Stötteler. Ich meine, was ist denn das für eine Medizin, die die Idee hat, dass sie bis tief ins menschliche Ursystem eingreifen kann? Ich meine, alchemistischer geht's doch nicht mehr.
Ja, absolut. Ich finde auch, da sind ein paar Sachen dabei, die mich auch persönlich sehr bewegen. Wir können wahrscheinlich gar nicht auf alle eingehen, weil wir ja noch auf die Miasmen nachher eingehen wollen, ne? Aber ich frage mich auch, und da kennst du ja auch noch mal viel mehr Leute als ich, einfach über die lange Zeit. Was ich mich frage, wenn wir vorher 200, 300 Leute in den Hörsaalen wären, die müssten ja alle irgendwo noch sein, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass wir auch als Homöopathie-Community, und ich erinnere mich noch, ich war ja einmal eingeladen bei euch auf dem Homöopathietag, wo ich online sprechen durfte in der Covid-Zeit. Und da habe ich genau über das geredet, dass ich, seit ich den Podcast ja gemacht habe, gemerkt habe, dass wir auch intern, also innerhalb in der Homöopathie, sehr verstritten sind. Also das hat ja glücklicherweise ein bisschen aufgehört jetzt. Ich glaube, weil die Leute genug unter Druck sind und sich ihre Mentänzchen da nicht mehr leisten können. Aber ich weiß nur, die ersten an, oh, also wenn der kommt, dann kann ich da nicht sprechen in dem Podcast und so weiter. Also ich denke auch, es müsste ja genug, also A, müsste es genug Homöopathen geben. Wir haben ja in der goldenen Zeit der Homöopathie zig Tausende ausgebildet. Plus, die haben ja alle Praxen und erfolgreiche Fälle. Also es gibt auch zigtausende zufriedene Patienten. Wo sind die alle? Also.
Also ich würde mal wirklich sagen, Sie sind im Grunde entweder in finanziellen Nöten, viele sind in finanziellen Nöten, oder sie haben richtig so ein bisschen Angst, sich zu zeigen. Also ich kenne wirklich eine Menge, die wirklich auch Angst haben, sich zu zeigen. Die sagen, Mensch, ey, Alter, jetzt gehst du wieder dahin, jetzt gehst du wieder dahin. Und ich werde ja auch angefeindet. Ich bin ja auch lange innerhalb der Homöopathie angefeindet worden, weil ich eben für viele Dinge offen bin. Ich mache mit dir Postcards, Cards. Du bist ja auch eher jemand, der gut und klassisch arbeitet. Ich mache auch mit genuinen Podcasts, die ja völlig anders arbeiten wie ich. Ich wertschätze ja sogar Genuine, die ja nur alles andere wie prozessorientiert sind, weil ich einfach sage, und auch das habe ich gelernt von meinem Lehrer Jürgen Becker, ist ja mein absoluter Homöopathie-Guru gewesen, dem verdanke ich ja im Grunde alles. Und der hat immer gesagt, es gibt so viele Homöopathien, wie es Homöopathen gibt. Und das war für mich immer sowas, ja, ich habe eine totale Offenheit, wenn wir über Miasmen reden. Wie habe ich mit Miasmen angefangen? Über Matthias Dortschi. Vor 50 Jahren, Lehrbuch der Homöopathie, Matthias Dortschi. Da gab es fast noch keine anderen Bücher. Und Dortschi hat immer mit drei Mitteln gearbeitet. Er hatte immer ein Mittel, er nannte es nicht Miasma, er nannte es Diathese. Er hat immer ein Mittel gegeben für die Diathese, für die Oton Dortschi, für die angeborene Krankheitsbereitschaft. Das habe ich später, 40 Jahre später, bei Peter Gino fast im Oton wiedergefunden. Was ist ein Miasma? Eine ererbte, angeborene Krankheitsbereitschaft, ja? So hat Dortschi das schon vor 50 Jahren gesagt und Peter Gino vor 30, wo ich bei ihm im Kurs saß, über mehrere Jahre. So, jeder Patient, und bei Dortschi meistens in einer D200, ja? Dann hat Dortschi für jeden sein persönliches, sein personotropes Mittel gesucht. Dortschi hat ja immer gesagt, wer ist der Mensch? Meinetwegen Pulsatilla. Meinetwegen D30, Dortschi war ja ein reiner D-Potenzler. Und dann gab es meinetwegen bei einer Blasenerkrankung dann noch Berberis D4. Das war die Dortchische Trias, die ich finde beim Ewald, der macht es so ganz anders. Der nennt es zwar ein bisschen anders, der nennt es dann Reaktionsmittel oder so, aber auch der Ewald arbeitet ja ganz unkonventionell mit mehreren Mitteln. Er sagt zwar, er hat es dann alles bei Hahnemann gefunden, andere sagen wieder, das steht da ja nicht. Das ist mir alles völlig egal. Meine Patienten werden sowieso getestet und wenn jemand testet, er soll nach dem System Stötteler behandelt werden, dann gehe ich so vor wie der Ewald, soweit ich das kann. Wenn der testet, der Patient will ganz klassisch behandelt werden, dann mache ich mit dem Homöopathie, so wie ich es ja nun auch über Jahre von Otto Eichelberger gelernt habe. Aber wer waren die größten Feinde? Ich habe noch mal erlebt, wie sie sich als alte Männer endlich mal vertragen haben. Otto Eichelberger und Matthias Dortchi. Kennst du noch den alten Otto Eichelberger?
Nur von dir.
Nur von mir. Das war mal über lange Jahre der führende klassische Homöopath in Deutschland. Aber interessant auch Anthroposoph. Der hat auch ein Buch geschrieben, Homöopathie und Anthroposophie. Im Hauptverlag hat auch ab und zu mal bei Erkältung in Fludo verschrieben. Aber war sonst bei dem habe ich repertorisieren gelernt. Ein wunderbares Buch, Otto Eichelberger, klassische Homöopathie. Hunderte von super sauber repertorisierten, ganz kentianischen Fällen. Habe ich alles mal gelernt. Und wenn bei mir jemand testet, er will so behandelt werden, dann behandle ich den noch heute so. Außer, dass ich natürlich meinen Computer benutze und nicht mehr 5 Stunden blättere. Oder wie ich früher noch mit diesen
Ja, Schablonen.
Lochparteikarten nach Lea oder diesen Repertorisationsbögen. Das macht natürlich inzwischen alles mein Computer. Da gebe ich die Symptome rein, gebe Synthesis rein und dann kriege ich nach 5 Minuten eine wunderbare Auswertung. Also ich glaube, und da hast du völlig recht, und da habe ich ja auch mein Leben lang versucht, gegen anzukämpfen, dieser unbeschreibliche Streit in der Homöopathie, wie ich ihn wirklich bei keiner anderen Naturheilkunde erlebt habe. Ich habe nie erlebt, dass sich Chiropraktiker so streiten. Ich habe nie erlebt, dass sich Akupunkteure so gegenseitig mies machen. Aber alleine, wenn ich erlebe, was der arme Ewald Stötteler alles manchmal an die Ohren kriegt, ja, wo ich denke, sag mal, seid ihr noch alle zu retten? Der ist wahnsinnig erfolgreich. Der hat zum Beispiel noch volle Kurse. Einer der ganz wenigen, die noch volle Kurse haben. Und du kennst ja auch meinen Bruder Martin Bohmhardt und der sagt, das sind seine am meisten verkauftesten Seminare. Also es gibt noch ein paar, die volle Kurse haben, unter anderem der gute Ewald. Aber selbst der wird ja von den angeblich klassischen immer noch vielleicht jetzt nicht direkt angegriffen, aber wenn dann auf ihn irgendwie in einem Interview auch bei Gabi denn der Name fällt, dann wird so, na ja, ob das wohl das Richtige ist und was der da sagt, ich habe es im Organon ja nicht gefunden. Statt einfach zu sagen, ey Mann, da ist noch einer, der richtig die Homöopathie noch rockt, ja? Oder was ich auch toll finde, ich habe vielleicht nicht diese super Erfahrung damit gemacht, aber der gute Andreas, den ich ja noch aus Bad Boll kenne, mit seinem Streptococcinum, es ist doch was Wunderbares, wenn der das so in die Welt bringt. Und wenn es jemand eben nicht so erlebt, dann ist es auch okay, aber ich kann doch erstmal ganz positiv auf diese Arbeit gucken von Andreas. Kann ich auch empfehlen. Heute ist ja noch, glaube ich, noch mal freigeschaltet, der Kongress. Guckt euch Andreas Tilch an. Streptococcinum, alter Genosse aus Bad Boll. Ich habe den sehr geschätzt. Damals war er noch ein Jungspund. Ich war sogar schon ein bisschen älter. Aber super. Ich meine, wir haben so viele tolle Sachen. Du hast recht, es ist ein bisschen friedlicher geworden.
Ja, genau.
Die Existenzangst ist ein bisschen weniger geworden. Vor 10 Jahren bin ich noch viel mehr angefeindet worden. Ich habe mich einfach immer nie gewehrt. Ich habe gesagt, ich bin noch gar nicht klassisch. Das, was ich mache, nenne ich prozessorientiert. Außerdem bin ich sowieso testorientierter Homöopath. So wunderbare Medien wie die MIA, die kennst du ja auch inzwischen gut, testen mir aus, was für eine Homöopathie meine Patienten wollen. Und ich bin ein homöopathischer Rohrleger, sage ich immer. Ich kriege diesen Bauplan, Siphon, Anschluss, tralala, und den arbeite ich ab. Und wenn Mia testet, Format Stötteler, arbeite ich Format Stötteler. Wenn sie testet, Format Gino, arbeite ich Format Gino. Ich habe ja nur auch viele, viele Formate in diesen Jahren gelernt. Ich bin zum Beispiel durchaus, und manchmal testet es auch, durchaus jemand, der ganz doll die Familie Banerjee bewundert, ja? Ich bewundere diese Familie. Die hatten ja über Jahre, das fand ich total einmalig, die hatten ein Telefoncenter in Kalkutta. Da konntest du hinschreiben, 3 Symptome eingeben und dann hast du aus den Banerjee-Protokollen 2 Tage später eine Verordnung gekriegt. Kostenlos! Kostenlos! Ich habe mal probiert, ich habe mal geschrieben, verfressen und schlaflos. 2 Tage später, Coffea C200, Graphit 2C200. 2 Mal täglich über 4 Wochen, dann bitte wieder zurückschreiben. Ey Mann, das darfst du manchen Homöopathen gar nicht erzählen. Da werden die schlimmer wie Hahnemann. After-Homöopathie, Bastard-Homöopathie. Dieser Banerjee hat Hunderttausende von Menschen in Indien behandelt. Hunderttausende, ja? Und nicht für 300 Euro eine Erstanamnese, sondern für 15 Pfennig eine Verschreibung.
Ja.
Ja, aber da hast du recht, es wird gerade etwas friedlicher. Wahrscheinlich haben sie jetzt alle doch so viel Angst, dass sie nicht mehr ganz so aufeinander rumhacken. Aber es war furchtbar, es war teilweise richtig schlimm. Ich habe mich mit manchen Leuten denn streiten müssen, nicht weil sie mich attackiert haben, sondern weil sie andere, mit denen ich mich jetzt gar nicht so verbunden gefühlt habe, aber attackiert haben, ja?
Ja, aber sie schaden ja am Schluss der Homöopathie.
Nur.
Und das genau, was wir jetzt hier haben, ne, dass wir irgendwie zersplittert, so ein bisschen in Deutschland, jeder macht noch so sein, trägt sein Kind zu Grabe,
Ja.
Ist ja eine der Früchte auch von dieser internen Zerstreiterei. Ne?
Ja, gebe ich dir völlig recht. Und ich habe ja viele Aufstellungen gemacht zur Befriedung der Homöopathie. Hab die fehlenden Frauen mit aufgestellt und gemacht und getan. Und ich meine, wenn du dir unsere Schule anguckst, wir sind das beste Beispiel für eine ganz wunderbar funktionierende Koexistenz unterschiedlicher Richtungen. Also hier zum Beispiel unsere wunderbare Kollegin Brigitte Kramp, die ja seit 40 Jahren bei uns ist, ganz klassische Homöopathin, aber wirklich so klassisch, wie man nur klassisch sein kann. Einer unserer neuen Lehrer, ein absolutes Talent, der Philipp, der ist jemand, der sich sehr intensiv mit den miasmatischen Gedanken beschäftigt, ja, wo ich manchmal denke, bin ich wahrscheinlich einfach zu doof zu, um das zu begreifen, aber ich höre ihm total gerne zu und ich weiß, der wird ein super genialer Homöopath. Mia, die nur sehr stark testorientiert arbeitet. Also wir haben ja an unserem Haus wirklich die unterschiedlichsten Richtungen an Homöopathie. Und es funktioniert wunderbar. Unsere Schüler sagen manchmal ein bisschen kompliziert. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber auch wenn wir vielleicht alle was anderes sagen, im Grunde alles aus tiefster Wertschätzung füreinander.
Ja. Und ich hab im Vorfeld dieser Miasmin-Serie eine Folge aufgenommen, die mir sehr am Herzen lag. Die ist so ein bisschen aus dem gekommen, weil ich meine alten Folgen höre ich manchmal an, so vor 5 Jahren. Ist nicht immer leicht. Weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so ganz alte Folgen von dir hörst.
Ja.
Denkst, aber egal. Und da ist mir etwas aufgefallen, dass ich das nie so richtig klar gemacht habe. Und ich habe mich darauf gefreut, weil ich das mit dir heute nochmal besprechen wollte. Ich höre immer wieder Homöopathie der Zukunft, Medizin der Zukunft. Ich habe mich schon immer daran gestört eigentlich, weil ich finde, Homöopathie bedient den Ursprung von der Biologie auf dem Planeten. Also
ja.
Lass mich das nur kurz anreißen und dann
gerne,
gebe ich dir gerade den Ball.
Ja.
Weil das Potenzial der aus mir herauskommenden Regeneration, der aus mir herauskommenden strukturgebenden Kraft, also nennen wir es jetzt mal im Hahnemannschen Sinne Lebenskraft, die muss ja ab Tag 1 der Mehrzeller muss das vorhanden gewesen sein, wahrscheinlich als Potenzial, sich auf Veränderungen anpassen zu können. Also diese Selbstregenerationskraft, das aus mir heraus Selbstheilung ist doch das Urprinzip. Also ich meine, wir sagen das immer so, ja, das ist ein Naturgesetz. Und dann hat man immer so das Gefühl, ja, ist vielleicht aber auch kein richtiges Naturgesetz. Ist ja nicht für die Schwerkraft, ist ja so ein Ähnlichkeitsgesetz, so ein Gespürschmie, Fühlschmie. Aber ich denke, nein. Also das ist ja das älteste Naturgesetz, was die Biologie betrifft. Kann ich mich selber nicht regenerieren? Kann ich mich auch nicht selber reproduzieren? Habe ich keine innere strukturgebende Kraft, die dieses lebendige Organismus Marvin von einer Leiche unterscheidet? Denn da muss mir doch auch klar werden, dass mit der Homöopathie, das ist nicht die Homöopathie der Zukunft, das ist die Homöopathie die Medizin des Ursprungs, des Archaischen. Weil ohne Lebenskraft kann ich so viel Heilpilze nehmen, wie ich will. Ich kann der Leiche so viele Heilpilze geben, Probiotika, Aurachirurgie, medizinischen Trommeln, Antibiotika, was weiß ich, da wird überhaupt nichts probieren. Ohne diese Lebenskraft als Kernthema von dem funktioniert überhaupt nichts. Also auch alle anderen Heildisziplinen, die sich hinstellen und der Meinung sein, sie würden irgendwas bewegen, ohne die Lebenskraft wären die ein Scheiß. Da kann der Chiropraktiker noch so viel an dieser Leiche rummachen. Und das ist mir unklar, warum auch unsere intellektuelle Elite, für die ich Ärzte erstmal halte, vom Mentalbereich her, oder unsere politische Elite oder unsere ökologische Elite oder wer auch immer, sich nicht 3 Zentimeter nach vorne denkt und versteht, wenn ich die Selbstheilungskraft anrege, dass das doch das wichtige Gegenstück ist zu jeder anderen Therapie, die auf der anderen Seite stattfindet. Was soll ich Magnesium substituieren, einer Leiche? Ohne Lebenskraft, die das aufnimmt, brauche ich kein Magnesium substituieren. Das bringt auch gar nichts. Und das ist mir unklar. Und das wollte ich heute nochmal den Ball an dich geben, weil ich dachte, mit dir kann ich darüber philosophieren, dass Homöopathie eben nicht die Homöopathie Zukunft ist, sondern das ist die Basis. Ohne
Also
das geht gar nicht.
wir beide sollen ja nicht, wie manche sagen, nur äußerlich ähnlich sein, sondern wir haben ja manchmal auch ähnliche Gedanken, wird mir immer wieder gesagt. Das habe ich bei Marvin auch schon gehört. Meine Oma hat immer gesagt, zwei Dove, ein Gedanke. Also genau das, was du sagst, sage ich seit 30 Jahren. Wenn immer ich höre, ja, und Ihre Homöopathie ist ja die Medizin der modernen Zeit, und jetzt kommt der entscheidende Satz, Sie sind ja Alternativmediziner. Und dann sage ich immer, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich bin Uraltmediziner, ich bin archaischster Mediziner überhaupt. Ich bin Mediziner vom Anbeginn unserer Zeiten, als die erste Heilhandlung gemacht wurde, war sie, selbst wenn noch nicht mit potenzierter Homöopathie, immer nach dem homöopathischen Heilgesetz sich ausrichtend. Was haben wir gemacht, wenn wir uns im Grunde, aber das kennst du ja auch alle, das kennen auch unsere Zuschauer, ich will nicht langweilig werden, aber Feuer für Verbrennung, ja, Beißen für Schmerz, alles diese Dinge, diese ganzen uralten Heilhandlungen handeln ausschließlich nach dem Ähnlichkeitsgesetz. Es wurde zu Anbeginn der Zeiten nach dem Ähnlichkeitsgesetz behandelt, ja? Schmerz heilt Schmerz, diese furchtbaren Schröpfköpfe aus Kuhhörnern, etc., etc., ja? Kauterisonen, wo im Grunde mit heißen Knochen oder irgendwelchen Holzstückchen die Haut tief verbrannt wurde. Alles sowas. Das sind alles Dinge, die nach tiefem homöopathischen Heilgesetz, manchmal überdosiert, wie Herr Hahnemann dann auch kritisierte, angewandt wurden. Aber wenn Sie geheilt haben, bitte mal alle nochmal Erhöhung der Schlange, Herbert Fritzsche, lesen. Dann waren Sie nach dem homöopathischen Heilgesetz. Und darum bin ich überhaupt kein Alternativmediziner. Ich bin auch überhaupt nicht modern. Ich bin absolut altmodisch. Ich bin Neandertalmediziner.
Das fand ich nochmal wichtig, dass wir das betonen, weil aus der Zeit ja denn die Miasmatik auch irgendwie kommt. Aber sag du fertig.
Aber nochmal fertig sein. Zum Beispiel das mit diesen Angriffen untereinander oder von außen. Natürlich gab es jetzt viele Leute, seitdem es der Samuel-Hahnemann-Schule nicht mehr so gut geht. Das ist ja ganz typisch mit Corona passiert. Heizkosten hochgeschossen, Schüler runtergegangen, Kongresse nur noch halb so gut besucht wie früher. Da ist uns ja ganz viel unserer täglichen Einnahmen ist uns ja weggebrochen, einfach weggebrochen, ja. Ich meine, ich hatte vor 15 Jahren noch Anfängerkurse mit 60 Leuten. Das musst du dir vorstellen. So eine Schule war eine Gelddruckmaschine, ja. Jetzt arbeite ich seit 4 Jahren an dieser Schule kostenfrei, weil irgendwo muss ja gespart werden und dann am besten natürlich an mir, weil ich habe ja auch mit dieser Schule gutes Geld über viele, viele Jahre verdient. Aber alles gut, ich will überhaupt nicht motzen. Das ist alles wunderbar und ich gebe das Geld aus ganzem Herzen. Oder ich nehme es nicht aus ganzem Herzen. Und dann wird ja ganz viel, ja, hättet da mal und hättet da und hättet da und hättet da und hättet da. Und ich höre mir das immer alles an und denke, ja. Letztens hatte ich noch mal ein Gespräch mit meinem geistigen Lehrer bei Vamos und habe den noch mal gefragt, ob er noch mal ein Wort hat dazu, was wir denn vielleicht falsch gemacht haben, dass es uns so geht, wie es jetzt geht. Und dann hat bei Vamos was völlig Irres gesagt. Ja, die sagt, ihr habt nichts falsch gemacht. Das, was ihr gemacht habt, wird seit Menschengedenken gemacht zum Wohle unserer Menschheit. Euer Problem, und darum habt ihr jetzt so auf die Fresse gekriegt, weltlich und auch überweltlich, ihr habt es zu gut gemacht. Also ihr habt es zu gut gemacht. Das, was ihr da gemacht habt, die letzten 45 Jahre war, oder 40 Jahre, war zu gut. Und deswegen habt ihr diese Widersacher-Attacken gekriegt. Hättet das alles ein bisschen schlechter gemacht, wärt da irgendwie unterm Schirm geflogen. Also ich glaube, ein großer Grund, und da bin ich jetzt mal einfach Esoteriker und empfehle mal allen die drei Lichter der kleinen Veronika, besonders das Kapitel über die Kröte. Da wird ja dieser Weltenkampf beschrieben, der gerade stattfindet zwischen den lichten und den unlichten Kräften. Ja, ganz wunderbares Buch, mein wichtigster esoterischer Einweihungsroman, Manfred Küber, die drei Lichter der kleinen Veronika. Und in diesem Kampf, der hart ist, der schwer ist, der mit mächtigen Waffen geführt wird, steht der Homöopath einfach auf der Seite des Lichts und auf der Seite des Michaelischen. Wie Rudolf Steiner das ja auch schon sagte. Rudolf Steiner hat gesagt, Hahnemanns größter Verdienst war, das Geist dir in der Medizin durch seine Homöopathie rettet zu haben. Jetzt kriege ich schon lykoporischen Zeigefinger. Das Geist dir in der Homöopathie rettet zu haben. Und ich glaube, wir sind die Retter des Geistchen in der Homöopathie. Und deswegen kriegen wir so viele Schläge. Nicht, weil wir so viel falsch gemacht haben, sondern weil wir so viel richtig gemacht haben. Wenn die Homöopathie im Augenblick nicht angegriffen werden würde, würde ich sagen, wir machen zu wenig richtig. Da wir aber so viel richtig machen, kriegen wir gerade jetzt ganz berlinerisch gesprochen, mit dir kann ich ja so offen reden, massiv in die Fresse. Und damit müssen wir einfach umgehen.
Ja. Sehr gut. Ich würde den Teil gern beenden, indem wir da nochmal, ich gebe dir nochmal den Ball, indem wir da nochmal sagen, was könnten wir denn jetzt daraus machen? Ich finde das super. Wir haben, glaube ich, das schön hergeleitet. Wir haben die gute Energie aufgebaut, für das noch abzurunden, bevor wir zu dem Jasmin rübergehen. Was wäre denn jetzt, wenn wir haben beide keine Glaskugel, sondern nur unser Herz und unsere Begeisterung und unsere Erfahrung, die wir ins Spiel bringen, und jeder von uns beiden macht ja, was er kann. Also es geht ja vielleicht jetzt auch nicht persönlich, sondern was ist sozusagen das, was wir jetzt machen müssen? Also ich sag jetzt mal irgendwas, müssen wir das jetzt aushalten? Müssen wir da uns noch mehr aufbäumen? Sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückhalten? Das wollte ich nur als Ball nochmal zu dir rübergeben. Ne?
Der alte Churchill hat mal gesagt, ich hoffe, ich mache jetzt hier kein schlechtes Englisch. United we stand, divided we fall. Und das macht ja Gabi, das macht Matthias, das machst du. Das versuche ich mit tausenden von Videos inzwischen auf meiner magischen Bibliothek. Ich kriege immer jeden Monat so viele Leute haben mich gehört. Ja. Und das sind irre viele Stunden. Mhm. Irre viele Stunden, die man mich hört, ja? Mhm. Und es gibt ja da wirklich viele, viele, viele Videos. Also, Wissen, wir werden nicht schlagen, weil wir zu gut sind und nicht, weil wir falsch sind. Also hier einfach mal ein Bewusstseinsswitch. Wissen, dass Einheit unter uns Homöopathen und Wertschätzung, Wertschätzung schafft Wunder, Lächeln schafft Wunder im besten laotischen Sinne, Laoze. Dass wir uns gegenseitig immer wieder wertschätzen für das Verbinden. Und wenn es was Trennendes gibt, dann atmen wir das einfach durch, ja? Und ich glaube, dass solche Postcards. Und auch die Kongresse von Matthias und Gabi, die sind einfach was ganz, 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 ganz Wichtiges, was ganz Wichtiges. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und dann einfach weiter unsere gute Arbeit machen. Und immer wieder ganz viel Schattenarbeit machen, dass wir, wie bei Vamos so schön gesagt hat, woran erkennt man einen Erleuchteten, der wirft keinen Schatten mehr. Also umso mehr eigenen Schatten du in dir erlöst hast, empfehle ich mal allen meine Playlist über Schattenarbeit. Da kann man eine Menge lernen. Oder mein Vortrag jetzt bei Gabi über Schatten. Und umso mehr wir unsere Schatten erarbeitet haben, müssen wir sie nicht mehr Herrn Lauterbach in die Delegation geben, sie uns um die Ohren zu hauen. Ja. Weil ich glaube, auch Lauterbach kann uns nur etwas um die Ohren hauen, was es in uns verschattet gibt. Ja? Und das ist der wichtigste Weg. Und sonst durchhalten und sonst natürlich uns unterstützen. Ich meine, es würde keine Waldorfschulen geben, wenn es da nicht irgendwann mal den Herrn Waldorf gegeben hätte, diesen Tabakfabrikanten, der einfach für seine Arbeit eine gute Medizin wollte. Und dem Rudolf Steiner eine Menge Geld gegeben hat, sonst wird es einfach keine Waldorfschulen gehen. Und so ein Mäzen braucht die Samuel-Hahnemann-Schule. Bitte, 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 irgendein Mäzen, der einfach jetzt mal 1,5 Millionen übrig hat, der sagt, ich gebe es in diese affengeile Medizin, in diese uralte Neandertaler-Medizin, die den Menschen zu einer neuen Geistigkeit hinaufkügelchen will. Und ich gebe dem mal einfach 1,5 Millionen. Damit können die da mal einfach die nächsten 10 Jahre entspannt arbeiten. Und entspannt ihre wunderbare neue Schule. Ich kann allen empfehlen, guckt euch unsere neue Schule an. Klein, aber total fein, total anheimelnd. Mein Elternhaus, mein Elternwald, meine Uralttannen, die ich selbst alle noch gepflanzt habe. Und es muss ja nicht 1,5 Millionen sein. Dann hätte man natürlich gar keine Probleme mehr. Es reicht ja schon, wenn jeder, der auf meine magische Bibliothek geht und sich da stundenlang kostenlos Videos anguckt die letzten Jahre. Und ich kenne viele, die sich in den letzten Jahren jeden Tag 2 Krüger-Videos angeguckt haben. Wenn davon jeder von diesen vielen, vielen Tausenden von Menschen mal 100 Euro geben würde zur Erhaltung der Samuel-Hahnemann-Schule und ihrer wunderbaren Homöopathie als wirklich michaelische Friedenstat, dann hätten wir auch alle keine Probleme mehr.
Ja.
Ja.
Also da rufe ich ja auch immer wieder zu auf, ne, unterstützt eure Homöopathen vor Ort, unterstützt eure Schulen, unterstützt die Homöopathie, wir brauchen das dringend, ne? Und unterstützt nicht mich, ich habe einen Sponsor, ich bin in der Schweiz, also bitte nicht an mich. So, ich gebe es eh im Moment weiter an alle anderen. Ich mache das ja einmal im Jahr. Alles, was an Spenden gekommen ist, sammle ich und gebe das irgendjemandem. Weil ich wirklich in der absoluten Luxusposition bin. Aber es ist lustig, ne? Es sind wieder 2 dumme ein Gedanke. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wir müssten auch irgend so einen bekloppten Übermilliardär aus dem Silicon Valley haben, der halt jetzt nicht Transhumanismus hat oder Rassismus oder Sexismus oder so als Kernthema, sondern Homöopathie. Das wäre mal toll.
Ich meine, die Engländer haben ja Glück. Mhm. Die Königsfamilie wird homöopathisch behandelt und die geben es ja so ja auch zu, ja?
Ja.
Prinz Charles oder jetzt König Charles war ja so ja irgendwie Vizevorsitzender der Homöopathieverbände.
Ja.
Es wäre toll, wenn wir einen solchen Menschen haben. Ja. Aber ich habe ja viele Schüler, die sind richtig erfolgreich geworden.
Mhm.
Primär, weil ich bei meinen Potenzialschauen gesehen habe, was sie machen könnten, in welche Richtung sie gehen könnten. Und es war nicht nur Homöopathie, das waren auch andere Richtungen. Und da sind die richtig erfolgreich geworden. Und manche von denen habe ich jetzt auch persönlich angesprochen. Es gab tolle Leute, die haben uns gut gespendet, kein Problem. Aber manche von den richtig Erfolgreichen, die jetzt wirklich Podcasts haben, wo Hunderte, ach, wo Tausende, Abertausende von Menschen zuhören, und ich nenne jetzt keine Namen, da habe ich zurückgekriegt, Andreas, ich bin dir total dankbar und ohne dich wäre ich das alles nicht geworden und du bist großartig, danke, danke, danke. Aber ich kann für euch gar keine Werbung gerade machen. Ich glaube da nicht mehr richtig dran, was ihr da macht. Es hat aber nichts mit dir zu tun. Dir glaube ich und danke ich total. Dann dachte ich, wie bitte? Du sollst doch keine Werbung machen für die Homöopathie an sich. Du sollst Werbung machen für einen Ort, wo eine Medizin der Freiheit gelehrt wird. Und dann war ich total erschüttert. Ich war traurig. Ich dachte, Mensch, der sagt immer, ohne mich wäre der das alles gar nicht geworden und der ist jetzt bestimmt vielfacher Millionär. Warum kann der denn nicht mal in seinem riesigen Newsletter mal den Spendenaufruf der Samuel-Hahnemann-Schule veröffentlichen? Warum kann der das nicht? War ich in der Supervision? Da hat mein Supervisor gesagt, du bist dem peinlich. Sag ich, wie bitte? Ja, der ist inzwischen so seriös und hat so viele Leute und ist auch politisch ziemlich weichgespült, damit er keinen abschreckt. Wenn der jetzt kommen würde und sagt, spendet mal für die Schule von diesem druidischen Schamanenirren, der zusätzlich noch DNA verschreibt, ja, dann hat der einfach Angst um seinen Ruf. Furchtbar ist es, ganz schrecklich. Habe ich richtig drunter gelitten, leide ich auch jetzt noch. Weil wenn der einen Aufruf gemacht hätte und von seinen 100.000 Followern jeder nur eine Mark gespendet hätte, wären wir unsere Sorgen auch alle los gewesen. Das nochmal zum Thema, warum die Leute sich von der Homöopathie abwenden. Wir sind vielen einfach peinlich.
Ja, und viele haben auch dann Angst um ihren eigenen Ruhverlust. Das hast du ja schön gesagt. Wir hatten ja einen Vortrag von der Michael, oder wie das genau ausspricht. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und sie
Nicht
hat
so viel.
gesagt, ihr ist damals abgeraten worden, ihre Doktorarbeit in Homöopathie zu schreiben,
Ja, sowas kenne ich.
weil sie sonst einen Rufschaden hat. Sie soll doch was Vernünftiges machen. Also, und sie kommt aus Israel. Also, das ist ja international verbreitet eigentlich, ne? Gut, lass uns rüberschwenken zu den Miasmen.
Machen
Ist ja vielleicht auch ein passendes Thema. Die Krankheitskräfte. Und da übergebe ich dir gerade den Ball. Wie ich habe ja jetzt schon so viel geredet in den einzelnen Interviews auch über Miasmen. Insofern ist da vielleicht meine Ansicht gar nicht mehr so interessant. So gebe ich gerade dir rüber. Vielleicht machst du einen Bezug zur Schule. Da hast du ja schon gesagt, es gibt verschiedene Sachen, die da unterrichtet werden. Oder du machst lieber, wie du das machst. Mir eigentlich egal.
Also, wir haben ja bei uns an der Schule richtig ein Unterrichtsfach miasmatische Homöopathie, wo ein wunderbarer Kollege, der sich da wirklich total eingearbeitet hat, die unterschiedlichsten miasmatischen Modelle vorstellt. Weil da gibt es ja auch ganz viele Modelle. Es gibt ja nicht in dem Sinne eine Miasmatik, sondern es gibt ja ganz viele miasmatische Modelle. Ich weiß nicht, ob das mal Sankaran war oder so. Irgendwie, der hat dann so eine Zahl genannt von was ich, wie vielen Miasmen und das Miasma und das. Ich weiß nicht, ob Sankaran war. Ich habe sowas mal gehört. Und dann gibt es ja im Grunde denn welche, die sagen, es gibt vier Miasmen, mehr gibt es nicht. Und unsere Schüler lernen diese miasmatischen Modelle erstmal alle kennen. Ich persönlich habe ja meinen Zugang zur Miasmatik eigentlich bei meinem homöopathischen Primärlehrer Matthias Dortschi erhalten über die Idee der Diathese. Dazu muss ich sagen, dass Dorci zwei unbeschreiblich tolle Kumpels hatte, nämlich den Sanchez Ortega, einen Miasmatiker, den kennst du wahrscheinlich noch, auch wenn du ja ein paar Jahre jünger bist wie ich, aber der hat ja die Miasmatik in Mexiko zu Hochformen auflaufen lassen. Der hat ja jedes einzelne Symptom zerlegt in seine miasmatischen Anteile, ja? Und hat dann nachher nochmal durchgerechnet, und welches Mittel hat jetzt diese miasmatisch prozentuale Verteilung am meisten? Der nächste große Miasmatiker, mit dem Dorci zusammengearbeitet hat, war Kandegarp, ja? Der auch die Miasmatik nochmal sehr ausgefeilt hat. Also Dorci war so mein Einstieg. Dann habe ich ja lange Zeit nach Eichelberger etc. gearbeitet, da war die Miasmatik nicht so wichtig, sondern wir haben repertorisiert und haben im Grunde das in der Repertorisation am meisten vorkommende Mittel verordnet. Kamen die miasmatischen Mittel, fand ich im Nachhinein manchmal etwas zu kurz, und weiß ich, kann ich auch heute, wenn ich dieses miasmatische Denken mit einbeziehe, weiterhelfen, wie nur mit einem entsprechenden, passenden, ähnlichen Mittel. Dann bin ich ja auf Jürgen Becker gestoßen. Und der hatte wiederum noch mal ein anderes Bild, und der hat gesagt, es gibt jetzt nicht in dem Sinne die unterschiedlichen Miasmen. Es gibt auch nicht diese unterschiedlichen miasmatischen Mittel, sondern es gibt bei jedem Menschen und in jeder Krankheit eine miasmatische Dimension. Also eine Dimension, die überpersönlich, überpersonal ist. Und die wir dann eben gar nicht so sehr mit bestimmten Nosoden behandeln müssen, sondern da müssen wir die Mittel eben in ganz bestimmten Potenzen geben. Der Jürgen Becker ist ja nachher von einer prozessorientierten Homöopathie eher weggegangen und in diese C4-Homöopathie gegangen. Und da haben die ja ganz bestimmte Potenzen für diese miasmatische Dimension. Also ihre C1300 oder noch höher, ihre C7770. Das hat mich auch sehr geprägt. Und dann muss ich sagen, bin ich, das war schon vor Corona, ziemlich intensiv mit dem Ewald Stötteler in Kontakt gekommen und bin auch jahrelang nach Ewald Stötteler behandelt worden. Und da fand ich diese Idee einfach schön, die er in seinen Büchern, sprich in seinen Vorträgen beschreibt, dass es eben nicht nur ausreicht, für einen Menschen ein ähnliches Mittel zu finden, sondern man muss immer rauskriegen, wo der in seiner Erkrankung seine miasmatische Fixierung hat. Weil in diesen Städtelerkombinationen ist ja immer eine Nosode dabei, jedenfalls soweit ich das weiß und soweit ich das mitgekriegt habe. Wer sich für den Städteler interessiert, und jetzt muss ich einfach nochmal Werbung für Martin Bomhard machen, der möge sich einfach bei Martin Bomhard diesen wunderbaren Stötteler-Kurs anhören und dann hat man erstmal keine Fragen mehr zu seinen mehreren Mitteln auf einmal, was ihm ja oft vorgeworfen wird. Und da schreibt der Kurs, ja, ach Martin, aber du kriegst es raus. Ich vergesse ständig immer den Namen dieses Kurses. Warum Hahnemann mehrere homöopathische Mittel benutzt hat, so hieß dieser Kurs. Es ist ein toller Kurs, habe ich dreimal auf Autobahnfahrten schon gehört, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das ist was, was mir nahe ist, dass es schon wichtig ist, ganz individuell, personotrop, wie Matthias Dorci sagt. Ich merke, dass ich jetzt nach 50 Jahren wieder da bin, wo ich vor 50 Jahren angefangen habe. Ich versuche, wenn der Mensch testet, ich soll ihn nach dem Modell Stötteler behandeln, dann versuche ich erstmal für jeden Menschen sein personotropes Mittel zu finden. Dann versuche ich entweder durch Nachdenken, durch Repertorisation oder meistens auch durch Testung für ihn das Mittel für seine jetzt hier akute miasmatische Fixation zu finden. Und dann gucke ich noch, welches der stötterlichen Reaktionsmittel kommt dazu. Das ist meine Art der Vorgehensweise, wie ich im Augenblick mit Miasmen arbeite, sprich nach Stötteler mit diesen Arzneimittelkombinationen. Und was ich natürlich sagen muss, und das möchte ich allen Homöopathen ans Herz legen, auch wenn er ja, was ich wahnsinnig bedauere, selbst gar nicht mehr so arbeitet. Er hat ja einen Schritt gemacht in eine Form von Geistermedizin, die mir einfach über ist. Also ich finde die nicht schlecht, ich kann die auch überhaupt nicht beurteilen. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich bin dazu einfach zu blond. Und das ist ja mein wunderbarer Freund und Lehrer und Heiler Peter Gino. Und wer sich mit Miasmen beschäftigen soll, ich durfte das über mehrere Jahre in seinen Kursen machen und ich durfte auch mit ihm wunderbare Reisen machen nach Mallorca, wo er uns seine Methode anhand auch von Fällen immer wieder vorgestellt hat. Der hat für mich ein unbeschreiblich einen wichtigen Beitrag zur Miasmatik geleistet und alle, die sich wirklich mit Miasma beschäftigen, auch wenn es er leider so gar nicht mehr anwendet, sollten sich doch mal mit diesen pedaginischen Werken beschäftigen. Ich habe wirklich hunderte von Fällen versucht zu lösen und bin leider damals als Schüler meistens gescheitert an seiner Genialität, wo es immer darum ging, rauszukriegen, was ist das für ein Miasma bei diesem Fall und welche Mittel von den Angezeigten haben zu dieser miasmatischen Ebene eine Beziehung zum Anna. Zum Anfang haben wir noch mit dem Boga gearbeitet, also fast genoid. Dann sind wir umgestiegen auf seine eigenen Symptomverzeichnisse, auf seine eigenen Miasmentabellen. Also gerade den Peter Orban, Quatsch, nicht den Peter Orban, den auch, aber den Peter Gino möchte ich nochmal allen ganz doll ans Herz legen, die sich mit Miasmatik beschäftigen.
Ja, super. Vielen Dank. Schöner Überblick. Vielleicht, um es noch ein bisschen praktischer zu machen, wenn ich jetzt jemand, der bin, der Neuling ist in Miasmatik oder allgemeine Homöopathie, was würdest du sagen, ist so unterm Strich für dich, warum sich es lohnt, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich nehme das mit in mein Repertoire auf, schon von Anfang an? Oder würdest du auch sagen, na komm, am Anfang lernen erstmal die Mittel und dann Miasmen machst du das später? Was wäre so dein Tipp?
Also mein Tipp ist, bitte nicht als größenwahnsinnig verstehen, macht's mir nach, macht's nicht genau nach, macht's mir nach und mit Bäcker macht's weiter, aber macht's wahrhaftig weiter. Ich behandle zu 99,9% Patienten, die vorher bei einer meiner Medien waren, Maria, kennst du ja gut, und die von denen getestet worden sind, was ich alles für sie tun soll. Weil ich mache ja auch andere Sachen wie Homöopathie, dazu bekenne ich mich ja. Ich arbeite ja auch schamanisch, ich arbeite ganz viel systemisch. Ich arbeite auch ganz viel mit kinesiologischen Methoden. Ich habe ja eine eigene kinesiologische Methode des ATTA entwickelt. Ich arbeite auch mit Zehenstrichen, wenn es testet. Ich arbeite mit der MIA-Methode, auch eine Art von Reibemethode. Also ich arbeite ja mit vielen Methoden. Und meine Medien, die MIA Kochendörfer und die Nicole Schollmeier, testen meine Patienten aus. Da gibt es auch einen ganz langen Testplan, wo alle unsere Methoden draufstehen. Kostenlos für alle runterzuladen auf meiner Webseite. Heilpraktiker Andreas Krüger Berlin, könnt ihr euch diesen Testchart runterholen, denn wisst ihr, was bei meinen Patienten alles getestet wird. Und was ich sagen kann, ist, dass 90% aller meiner Patienten, die von meinen Medien getestet werden, testen, ich soll sie, und die Testung geht, stötteler-orientiert behandeln. Weil ich bin nicht so genial wie der Ewald. Der weiß viel mehr, der kann viel mehr. Ich bin einfach ein bisschen eingeschränkter, weil ich ja auch noch andere Sachen mache in meiner Praxis. Aber orientiert heißt, ich versuche in diesem Dreierschritt zu denken, Nosode, personotropes Mittel und Reaktionsmittel. Und da das bei mir so viele testen, würde ich mal sagen, wer mir ähnlich ist, also wer eine Krüger-Ähnlichkeit hat, miasmatisch, psychotisch hoch 10, mein häufigst gekriegtes miasmatisches Mittel Medurinum erst vorgestern wieder in der Q5 verschrieben gekriegt, etc., etc. Der kann sich einfach damit beschäftigen. Hört euch den Vortrag vom Ewald an. Sonst lernt natürlich total eure homöopathischen Mittel, und da versuche ich ja gerade der Welt etwas ganz Schönes zu schenken, wo ich richtig drauf stehe. Da muss ich mich mal loben. Das ist so mein Alterswerk. Die Krüger-10,
Ja, finde ich
wo ich
super.
eine sehr fixierte, überschaubare Arzneimittellehre erstelle, wo nur Symptome drin sind. Nur, wirklich, glykopodischer Zeigefinger, nur Symptome drin sind, die in meiner Praxis, in Anwendung und durch Wirkung hoch verifiziert und abgesichert sind. Also wenn man sich das anguckt und wenn man sich unsere Homöopathie-Lehren anguckt und deine wunderbaren Videos und so weiter und so fort. Und dann einfach, ja, und ich bin jemand, ich bekenne mich wirklich zum Testen. Ich weiß, viele haben da ein Problem mit, aber für mich hat es mein Leben total verändert, macht mich sehr sicher. Und ich würde einfach mal sagen, dass der Erfolg meiner Arbeit durch das Testen und durch diese Impulse, die ich vom Ewald Stötteler gekriegt habe und jetzt auch kriege vom Heinrich Zehden oder ganz stark gekriegt habe von Banerjee. Ich habe von Banerjee so viele tolle Rezepte gekriegt, seine Protokolle. Ich liebe das. Und viele Patienten, wer nicht Stötteler testet, testet bestimmt irgendwann mal Banerjee-orientiert. Und dann schlage ich in seinen Protokollen nach. Gibt es ja auch ein Buch jetzt drüber, über die Banerjee-Protokolle. Finde ich total gut. Ja, dem würde ich so einen Weg empfehlen. Krüger-10, Stötteler-Vorträge, sich mit Banerjee-Protokollen beschäftigen. Guter Weg. Kann man
Super.
eine Menge machen.
Vielen Dank. Ihr findet alle Links, die ich finden kann, in den Shownotes. Da könnt ihr sicher auf den YouTube-Kanal kommt ihr, auf die Schule kommt ihr, auf dem Facebook-Profil
Und
von
gerne auch,
Andreas.
wer direkt mal was von mir will, iPhone at Andreas Krüger mit UE Berlin ein Wort.de.
Genau. Sehr
Schicke ich
gut.
euch gerne alles auch zu.
Ja. Also da. Euch gerne da noch weiter schlau machen, wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht kennt. Ne? Und ebenfalls ihr ein reicher Mäzen seid.
Ja, bitte, 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 bitte.
Die Homöopathie braucht euch dringend. Ne?
Ja.
Und ansonsten, Andreas, danke für deine Energie. Ich habe sehr genossen, diese Energie wieder im Podcast zu haben. Es hat mich, ich habe ganz einen heißen Kopf. So, das Feuer ist übergesprungen. Und habe mich sehr gefreut, und ich sage trotzdem auf Wiedersehen, weil wir werden uns nicht das letzte Mal gesehen haben, auch
Garantiert.
nicht im Podcast. Ich werde dich wieder einladen,
Sehr schön.
und alles, alles Gute, alle lieben Grüße nach Berlin, die ich schicken kann.
Und du schickst mir bitte, wenn alles fertig ist, den Link, dass ich da auch wieder ganz viel posten
Selbstverständlich.
kann und ganz viel Werbung machen
Ja,
kann. Ja?
ganz
Also,
klar.
mein Lieber, danke für dein Schaffen, danke für dein geniales Arbeiten. Adieu, ciao, ciao.
Ciao.